Radio 1.
Die Sendung zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft, eine WM um und über die vorab schon so viele Debatten geführt wurden, wie auch schon bei der vergangenen Weltmeisterschaft, zum Beispiel 2022 in Katar. Frage, ist das alles neu? Nein, das ist überhaupt nicht neu. Die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften war immer auch eine politische und durchaus oft auch eine umstrittene. Und genau darüber ist jetzt zur WM ein Buch erschienen. Titel Griff nach Gold, die andere Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Autoren Glenn Jäger und Carlos Gomes. Und Carlos Gomes, gebürtiger Portugiese, der schon lange in Deutschland lebt, Historiker und Fremdsprachendozent, der ist jetzt im Studio bei Radio 1. Hallo, Carlos.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Carlos, gleich mal mitten rein. Euer Buch beschreibt, dass die WM-Geschichte letztlich auch immer ein Abbild der jeweiligen Weltordnung war und ist. Im Detail beschreibt er die Turnierverläufe seit 1930. Lass uns einsteigen mit der ersten WM 1930. Die war in Uruguay. Warum in Uruguay die Premiere damals?
Tatsächlich war der wichtigste Grund damals, dass Uruguay das einzige Land war, das bereit war, die Reisekosten für alle Mannschaften zu übernehmen. Und deshalb wurde auch Uruguay als Gastgeber gewählt. Aber tatsächlich war Uruguay damals schon ein Land mit einer großen Fußballtradition. Uruguay hatte die Fußballturniere der Olympischen Spiele 1924 in Amsterdam und 1928 in Paris gewonnen. Und war auch bereit, für die erste WM ein großes Stadion in Montevideo zu bauen. Deshalb hatte Uruguay tatsächlich die perfekten Rahmenbedingungen zu bieten. Es gab auch europäische Länder, die Interesse gezeigt haben, das Turnier zu organisieren, aber eben nicht bereit waren, die Reisekosten für die anderen Nationalmannschaften zu bezahlen.
So ist es Uruguay geworden, Erstausrichterland einer Fußball-WM 1930. Und es gab auch gleich schon den ersten, heute würden wir sagen, Star bei dieser Weltmeisterschaft. Und das war tatsächlich ein Spieler aus der Mannschaft Uruguay namens Andrade. Und das war ein schwarzer Fußballer. Und das war damals, glaube ich, was völlig Unerhörtes, wenn ich das richtig gelesen habe in eurem Buch.
Ja, genau. Also Andrade, der war auch schon der große Star der uruguayischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Fußballturnieren 1924 und 28. Und damals war man in Europa sehr überrascht, schwarze Spieler auf dem Spielplatz zu sehen. Man muss aber auch sagen, dass selbst in Südamerika viele Mannschaften noch jahrzehntelang die schwarzen Spieler diskriminiert haben. Zum Beispiel bei Chile oder Brasilien durften schwarze Spieler nicht in der Nationalmannschaft mitspielen. In Brasilien war das sogar gesetzlich verankert. Also Uruguay war damals politisch gesehen ein fortschrittliches Land und eben auch was die Fußballpolitik angeht, ein Musterbeispiel für Integration schon damals. In Uruguay durften die Nachfahren von afrikanischen Sklaven in der Nationalmannschaft und in den Vereinen mitkicken. Und Andrade war dann tatsächlich der erste internationale Fußballstar und hat dann auch 1930 mit Uruguay die WM gewonnen.
Die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften von euch erzählt im Buch über die Fußball-Weltmeisterschaften. Und dann gab es das Turnier, wir machen einen Sprung von 1930 zum Turnier 1938, fand in Frankreich statt. Und es hatten sich für die WM 1938 sowohl Deutschland als auch Österreich qualifiziert. Dann gab es kurz vorher den sogenannten Anschluss Österreichs und dann fuhr zur Weltmeisterschaft eine gemeinsame Mannschaft, großdeutsche Mannschaft. Und die erlebte dort die totale Bruchlandung. Warum? Was ist da passiert?
Ne, genau. Also damals waren sowohl Deutschland als auch Österreich starke Fußballnationen schon in Europa und beide hatten sich für die WM qualifiziert. Dann gab es eben nach der Annexion Österreich dieses Projekt, auch im Fußball eine großdeutsche Auswahl zu organisieren. Dem Trainer wurde damals vorgegeben, dass das Verhältnis von Spielern immer von 5 zu 6 oder oder 6-5 sein müsste, also damit keine Nation eine klare Überhand hat. Aber dieser Mix hat absolut nicht funktioniert. Also Österreich hatte damals einen viel technisch versierteren Fußball, während die deutschen Tugenden, wie man das auch heutzutage noch sagt, eben schon damals eher das Physische waren. Tatsächlich haben die österreichischen Fußballspieler das deutsche Spiel als Kraft durch Tritte bezeichnet, was aber auch zeigt, dass es eben auch zwischen den Spielern wirklich keine Harmonie gab. Damals gab es keine Gruppenphase, das Turnier ist direkt im Achtelfinale gestartet und Deutschland ist dann auch direkt gegen die Schweiz rausgeflogen nach einer 2-4 Niederlage. Das für große Freude der französischen Fans, die eben aus politischen und ideologischen Gründen die großdeutsche Nationalmannschaft das ganze Spiel über ausgepfiffen haben.
Sagt Carlos Gomez, Autor des gerade erschienenen Buches Griff nach Gold, die andere Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften. Die Radio 1 WM-Arena-Thema in dieser Stunde hier, die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften mit dem Buchautor Carlos Gomez. Carlos, an der WM 2026 jetzt nehmen 48 Mannschaften teil. Ein Drittel davon, 16 nämlich, kommen aus Europa, sind aber auch 9 Mannschaften aus Afrika, 8 Teams aus Asien dabei. Da waren die Proportionen, schreibst du in eurem Buch, anfangs, in den ersten Jahrzehnten sogar, ganz, ganz andere.
Nee, genau. Also tatsächlich war das in den 30er Jahren, auch noch in den 50er und 60er Jahren ganz anders. Europa hatte da zum Teil 12 oder 13 Mannschaften von 16. Das bedeutet also 75% oder 80% der Teilnehmer kamen aus Europa. Und obwohl Europa natürlich eine längere Fußballtradition hatte, war das schon damals völlig unberechtigt und komplett unverhältnismäßig. Also auch in Afrika, in Nordafrika, Ägypten war schon in den 20er Jahren eine sehr gute Fußballmannschaft. In Amerika, nicht nur in Südamerika, auch in Mittel- und Nordamerika hat man damals schon Fußball gespielt. Es gab auch damals schon in Asien einige Nationalmannschaften, die auch mitspielen wollten. Und die FIFA hat diese anstrebenden Fußballnationen tatsächlich sehr lange Zeit davon abgehalten, an der WM teilzunehmen, indem die Qualifikation für afrikanische und asiatische Länder eben so kompliziert war und es so wenig Startplätze gab. Also erst 1970 bekamen Afrika und Asien jeweils einen festen Startplatz. Vorher mussten sie immer noch an interkontinentalen Playoffs teilnehmen. Und
immerhin, die erfolgreichste WM-Nation ist eine lateinamerikanische, Brasilien, 5-mal Weltmeister. Und es könnten 6 Titel sein. Ihr widmet dem in eurem Buch zur Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft ein eigenes, großes, dramatisches Kapitel. Es hätten 6 Titel sein können, wenn Brasilien nicht das Finale in Rio im eigenen Land 1950 verloren hätte. Was ist da passiert an dem Tag?
Nee, genau. 1950, das letzte WM-Spiel war Brasilien gegen Uruguay. Damals gab es tatsächlich kein Finale, das war eine Finalgruppenrunde, aber am Ende standen sich Brasilien und Uruguay gegenüber und ein Unentschieden hätte bereits gereicht, damit Brasilien Weltmeister wird. Aber Uruguay hat es geschafft, im neu gebauten Maracanã in Rio de Janeiro mit 2-1 zu siegen und dem hochfavorisierten Brasilien, dem Gastgeber, eben den Titel wegzunehmen. Und das war tatsächlich für Brasilien ein sehr dramatischer Moment. Nach diesem Spiel wurden auch die, bis dahin hat Brasilien immer mit weißen Trikots gespielt. Diese weißen Trikots wurden nach diesem Spiel verbannt und erst 1954 begann Brasilien dann in den heute so berühmten gelben Trikots zu spielen. Also der Schock war so groß, dass man da wirklich einiges verändert hat in Brasilien.
Carlos Gomez ist hier der Mann, der mit seinem Co-Autor ein wunderbares Buch zur Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften geschrieben hat. 1954, Westdeutschland wird Weltmeister, Endspielsieg gegen Ungarn in Bern in der Schweiz. Ein WM-Titel, der später ein bisschen in Zwielicht geraten ist, weil Doping, und das ist offenbar inzwischen, also Doping bei der deutschen Mannschaft, das ist unstrittig inzwischen, oder?
Genau, also es gab schon damals, 1954 direkt, Vorwürfe, dass die deutschen Spieler sich gedopt hätten. Einige von den ungarischen Spielern haben Spritzen in der deutschen Kabine gesehen. Das wurde zuerst alles geleugnet, aber später gab es tatsächlich viele Erkrankungen im deutschen Kader an Gelbsucht und Hepatitis, und es kam dann später heraus, dass die Ursache tatsächlich verunreinigte Spritzen gewesen waren. Und die Erklärung, die dann abgegeben wurde, ist tatsächlich sehr unglaubwürdig. Nämlich, dass man lediglich Vitamin C oder Traubenzucker den Spielern gespritzt hätte. Das ist, glaube ich, nicht glaubwürdig.
Eine der Geschichten aus den Geschichten der Fußball-Weltmeisterschaften nachzulesen im 400-Seiten-Buch Griff nach Gold von Glenn Jäger und Carlos Gomez.
Radio 1, die Arena zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft mit Andreas Ulrich.
Bis 18 Uhr alles rund um diese Weltmeisterschaft. Später kümmern wir uns auch noch ausführlich um die DFB-Elf. Morgen ja Spiel gegen Curaçao. Und hier jetzt in der kommenden halben Stunde ist weiterhin der Historiker Carlos Gomez zu Gast. Thema die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften. Er hat dazu gerade ein Buch veröffentlicht. Und Stichwort Curaçao morgen. Früher niederländische Kolonie. Wie war das eigentlich? Durften Kolonien früher Nationalmannschaften haben und sich vielleicht auch bewerben, mitzuspielen bei der WM?
Das zeigt, wie konservativ und eurozentrisch die FIFA damals war. Die Kolonien durften nur mitspielen, wenn die Kolonialmächte damit einverstanden waren, und das ist fast nie geschehen. Also Niederländisch-Indien, heute Indonesien, durfte tatsächlich 1938 mitmachen und haben sich auch für die WM qualifiziert und teilgenommen. Aber in den allermeisten Fällen haben es die europäischen Kolonialmächte nicht zugelassen, dass ihre Überseegebiete eine eigene Mannschaft aufstellen. In einigen Fällen haben diese Gebiete, wie zum Beispiel Algerien damals, dann trotzdem eine inoffizielle Mannschaft aufgebaut. Aber die FIFA hat ihnen nicht nur die Mitgliedschaft verwehrt, sondern auch allen anderen Mannschaften mit einer Suspension gedroht, wenn sie Freundschaftsspiele gegen diese inoffiziellen Mannschaften, in diesem Fall zum Beispiel Algerien, austragen würden. Das bedeutet, diese Mannschaften wurden wirklich von der FIFA aktiv bekämpft.
100 Jahre Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften. Thema in dieser Stunde hier auf Radio 1. Lass uns über Afrika reden. Im Buch schreibt er über die Weltmeisterschaft 1966 in England. Die wurde boykottiert von den Mannschaften aus Afrika und offenbar aus gleich mehreren Gründen.
Ja, Afrika war damals sehr unzufrieden mit der Situation im Weltfußball. Einerseits hatte Afrika keinen festen Startplatz bei der WM. Also der Sieger von der afrikanischen Qualifikation musste dann noch ein interkontinentales Playoff gegen den Sieger der Gruppe Asien-Ozeanien austragen. Und außerdem war auch die Politik der FIFA bezüglich Südafrika damals sehr stark in der Kritik. Die FIFA wollte es tatsächlich zulassen, dass für die Qualifikation 1966 Südafrika mit einer Mannschaft nur mit weißen Spielern antritt, was die anderen afrikanischen Nationen als Block natürlich sehr schlecht gesehen haben und kritisiert haben. Und dann hat der afrikanische Fußballverband der FIFA ein Fax geschickt, in dem der FIFA mitgeteilt wurde, dass wenn Afrika nicht einen direkten Startplatz für die WM bekäme, dass sie dann zusammen die WM-Qualifikation boykottieren würde. Die FIFA hat sich davon nicht beeindrucken lassen, hat nichts an der Qualifikation geändert, und dann hat tatsächlich der afrikanische Fußballverband als Block diese Qualifikation boykottiert. Also die afrikanischen Mannschaften haben nicht einmal die Qualifikationsspiele gespielt.
Aber das Verrückte war dann am Ende, so geht Geschichte manchmal eben auch, dass der Spieler, der Star der WM 1966 ein Spieler war, der aus Afrika kam, richtig?
Eusebio, geboren in Mosambik und aufgewachsen in Mosambik. Er hat seine Fußballkarriere dort begonnen, wurde dann später nach Portugal gebracht, um dort dann seine Fußballkarriere weiterzumachen und auch um für die portugiesische Nationalmannschaft zu spielen, da Mosambik ja noch keine eigene Nationalmannschaft hatte. Und Eusebio war damals als Weltfußballer des Jahres ausgewählt worden und bei der WM 1966 führte er dann Portugal auf Platz 3 und wurde Torschützenkönig. Und das ist natürlich eine Ironie der Geschichte, dass die WM, die Afrika boykottiert hat, die WM, bei der die FIFA gesagt hat, dass Afrika keinen Platz hat, weil sie nicht gut genug sind, hatte dann einen afrikanischen Spieler als großen Star und als Torschützenkönig. Und damit hat natürlich Afrika auch gezeigt, dass Afrika auf jeden Fall einen Platz bei der WM verdient. Und ab 1970 bekam dann auch Afrika einen festen Startplatz im Turnier.
Ja, Geschichte hat eben auch manchmal so ihre Pointen parat. Die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften, Thema noch bis 16 Uhr hier in der Radio 1 WM Arena. Zu Gast Carlos Gomes, gebürtiger Portugiese, der schon lange in Deutschland lebt, Historiker, Sprachdozent, Autor des Buchs zur Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften, Griff nach Gold. Carlos, wir haben die Debatten erlebt, um wem gibt die FIFA eigentlich eine WM? Zuletzt 2022, Katar war in der Diskussion. Die WM 2034 in Saudi-Arabien. Wer euer Buch liest, stellt fest, da gab es auch in der Vergangenheit schon Entscheidungen, die flapsig gesagt nicht koscher waren.
Ja, die FIFA hat tatsächlich bereits 1934 die WM an Italien vergeben, als damals das faschistische Regime von Mussolini an der Macht war. Und ja, ich denke, das ist sicherlich einer der Tiefpunkte der WM-Geschichte. Aber auch später, also die WM, die in Spanien stattgefunden hat, wurde bereits 1966 vergeben, als Spanien noch eine Diktatur unter Franco war. Also die FIFA hat in der Vergangenheit schon einige Male gar keine Probleme damit, eine Fußball-Weltmeisterschaft an eine Diktatur zu vergeben oder auch dort dann eine WM auszutragen, wie auch 1978 in Argentinien.
Immerhin, es hat sich dann in diesem Jahrhundert was getan. Es gab erstmals eine Weltmeisterschaft in Asien, 2002, Südkorea, Japan. Dann gab es erstmals eine Weltmeisterschaft in Afrika, in Südafrika, 2010. Und jetzt nun wirklich dieses Riesenteil, Teilnehmerfeld, 48 Länder, 8-mal Afrika, 9-mal Asien. Ist es jetzt nicht Zeit, dass man der FIFA auch mal Applaus gibt und sagt, ja, das ist demokratisch, ja, das ist Teilhabe?
Jein, also tatsächlich ist es zu begrüßen, dass endlich auch andere Regionen, nicht nur Europa und Südamerika, etwas zu sagen haben im Fußball. Und ich denke, viele Mannschaften, wie bei der letzten WM jetzt auch Marokko, zeigen wirklich, dass Afrika und Asien auf jeden Fall einen Platz auf der großen Bühne des Weltfußballs verdienen. Aber tatsächlich sieht man auch, dass die FIFA oft diese Ausweitung eher aus strategischen Gründen trifft, damit man eben andere größere Märkte mit einbezieht und für sich gewinnt. Deshalb, vielleicht könnte man das so sagen, dass die FIFA in diesem Fall mit der Erweiterung eine richtige Entscheidung aus falschen Gründen getroffen hat.
Interessante Perspektive, ja. Carlos Gomes sagt das, Historiker und gemeinsam mit Glenn Jäger, Autor des gerade erschienenen Buches Griff nach Gold, die andere Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft. 416 Seiten erschienen im Papirossa Verlag. Das Buch kostet 28 Euro. Ich sag danke für den Besuch und die Einblicke. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Radio 1. Nur für Erwachsene.